Moin Moin, herzlich willkommen zu unserer Sendung Die Sicherheitslücke. Und in unserer heutigen Folge werden wir über KI als Brandbeschleuniger im Rahmen der Cybersecurity reden. Wir, das sind Volker Skwarek von der HAW Hamburg,
Ingo Timm vom DFKI und der Uni Trier
und Monina Schwarz vom LSI.
Ja, die heutige Folge, wie wir schon gesagt haben, handelt generell über das Thema künstliche Intelligenz in der Cybersecurity. Da haben wir eigentlich gar keinen so ganz speziellen Fokus, sondern wir wollen erstmal einordnen und auch ein Stück weit aufräumen mit allen möglichen Gedanken, Begriffen, Modellen, Terminologie, was auch immer, die uns so in der Cybersecurity im Kontext von KI auftauchen bzw. beschäftigen. Und wer kann da nicht mehr zu sagen als unser lieber geschätzter Kollege Ingo, seinerseits seines Zeichens vom DFKI und von der Uni Trier und natürlich ein super Spezialist für künstliche Intelligenz und alles drumherum. Ingo, bitte, deine Bühne.
Vielen Dank. Es ist immer schwierig, ein so komplexes Thema wie KI aufzugreifen und es dann noch mit Cybersecurity zu vermischen und dann dabei auch einen interessanten Rahmen zu bilden. Und deswegen dachten wir, starten wir doch mal mit der Frage, warum wollen wir uns denn überhaupt heute mit KI und Cybersecurity beschäftigen? Und das hängt nicht nur damit zusammen, dass wir in den letzten Folgen immer wieder davon gesprochen haben, dass auch KI eine relevante Größe ist, sondern auch ganz konkret, weil wir gerade vor kurzem einen ersten Bericht dazu hatten, dass der erste wirklich durch KI orchestrierte Angriff erfolgt ist. Also ein relativ großer, wahrscheinlich durch eine chinesische Hackergruppe verursachter Angriff. Diese Gruppe GGG 1002 hat ungefähr 30 internationale Ziele angegriffen und dabei eben ganz unterschiedliche Formen von KI-Funktionen benutzt. Einerseits automatisierte Schwachstellenanalyse, es wurden Exploits gesucht, es wurde eben auch versucht, Daten zu klauen und es wurde auch in diesem Rahmen generative KI eingesetzt, die aber so verändert wurde, dass sie sich gegen ihre ethischen Grundsätze oder ihre Verhaltensgrundsätze, die implementiert sind, gewendet hat. Also man spricht hier von einem KI-Jailbreak, der durchgeführt wurde. Insgesamt wurde also Claude Code verwendet und hat diese Operation zum ganz großen Teil wohl autonom ausgeführt. Man spricht so vom Anteil von 80-90%. Und dieser Vorfall wird als der Beginn des Zeitalters KI-dominierter Cyberangriffe wahrgenommen und hat gerade innerhalb der KI-Community, aber ich glaube auch in der Security-Community, schon auch ein bisschen Aufsehen erzeugt. Nicht, weil wir das nicht erwartet hätten, sondern weil es jetzt passiert ist. Also es ist ein bisschen wie der rauchende Colt, den wir gesehen haben.
Christian hier aus der Postproduktion. Es ist gar nicht so leicht, mit ausreichender Sicherheit zu belegen, dass dieser Angriff, so wie hier beschrieben, überhaupt stattgefunden hat. Es gibt weder Indicators of Compromise, noch gibt es Schadensmeldungen. Es gibt Quellen, die verweisen teilweise aufeinander und es gibt auch Quellen, die das Ereignis grundsätzlich in Frage stellen. Wir haben euch dazu auch ein paar Links in die Shownotes gesetzt. Wir haben uns aber dennoch entschieden, in diesem Podcast weiter auch auf Basis dieser Meldung zu diskutieren, da ein derartiger Angriff zumindest in Teilen generell möglich wäre. Jetzt aber viel Spaß beim Weiterhören.
Ist bei diesem Angriff jetzt das nicht eigentlich das Besondere, dass er zwar genauso auch von Menschen hätte ausgeführt werden können, aber dann quasi dadurch effizienter und schneller ist? Oder was ist jetzt das Besondere daran, dass das hier quasi ein hauptsächlich KI ausgeführter oder über KI ausgeführter Angriff war?
Ja, das Besondere ist, dass es eben nicht eben diese normale Unterstützung des Hackers ist, der beispielsweise einen speziellen Exploit sucht oder vielleicht eine Analyse über ein System fährt, das er infiltrieren möchte, wo möglicherweise Schwachstellen sind, sondern dass das System selber die Orchestrierung zum großen Teil übernommen hat. Also wir sprechen hier von Funktionen der sogenannten Agentic AI. Also ich bin ja ein bisschen älter und mache ja KI jetzt schon mittlerweile, ich glaube 27 Jahre oder sowas oder schon sogar ein bisschen länger eigentlich, aber ich will nicht zu sehr über das Alter sprechen. Früher haben wir das mal Agentensysteme oder Multiagentensysteme oder auch verteilte künstliche Intelligenz genannt. Also KI ist ja ein sehr, sehr großer Bereich und heutzutage assoziieren wir mit KI eigentlich zwei verschiedene Dinge. Also bis vor 5 Jahren haben wir mit KI sowas wie Terminator oder R2-D2 assoziiert, also hochtechnologisierte Roboter, die in der Lage sind, selbstständig Aktionen durchzuführen und auf der einen Seite brandgefährlich oder super hilfreich sind. Aber seit eigentlich diesen ganzen KI-Chat-System assoziieren wir mit KI immer wieder Sprachinteraktionssysteme, die uns helfen, irgendwelche Texte zusammenzufassen, neue Texte zu generieren, Antworten vorzubereiten oder auch Fragen beantwortet zu bekommen. Also wir haben eine bestimmte Art von Interaktionsverhalten, was so menschenähnlich ist auf einmal mit der KI. Das zeigt aber gar nicht das richtige Bild dahinter. Es geht eben nicht darum, dass wir einen Chatbot nutzen, um einen Angriff durchzuführen, sondern es geht darum, dass wir Systeme haben, die im Gegensatz zu normaler Software Möglichkeiten haben, miteinander zu kommunizieren und eben auch dann Pläne zu entwickeln, Strategien abzugleichen und dann autonome Aktionen durchzuführen auch.
Okay, das heißt, das Besondere hier bei dem Angriff war nicht, dass die einzelnen Operationen jeweils von der KI durchgeführt worden sind, wie beispielsweise eine Anomalie-Detection oder eine Schwachstellenanalyse, eine Injection von einem Angriff oder keine Ahnung, Bereiten einer Phishing-E-Mail wäre jetzt was mir oft einfällt, was eine KI zum Beispiel gut auch machen kann, sondern dass auch diese Abfolge, was ist der nächste Step und den einzuleiten von der KI passiert ist hier. Oder von einem KI-basierten System.
Also die Zusammenführung. System. Genau, die Zusammenführung unterschiedlichster Aspekte, die man da hat. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen auf das generischere Frage gehen, was eigentlich KI ist. Also wenn wir über KI sprechen, also ich mag es ja mittlerweile, meine Vorträge mit die KI zu überschreiben, weil wir heutzutage in dem platten Miteinander immer von der Person sprechen, die eigentlich eine KI sein sollte, beziehungsweise dass die KI eigentlich wie eine Person wirkt. Das ist aber eigentlich nicht das Bild, was wir wirklich haben sollten. Also wir sind, wenn wir klassischerweise uns KI anschauen, haben wir zwei verschiedene Welten, aus denen KI entstanden ist, oder zwei verschiedene Bereiche, die sich sehr stark unterscheiden. Das ist einmal der symbolische und der subsymbolische Bereich. In dem symbolischen Bereich versuchen wir, Wissen von Menschen aufzuschreiben in einer Form, dass sie von Computerprogrammen, dass das Wissen von Computerprogrammen verarbeitet werden kann. Mit der Idee, dass wir Wissen formalisieren, wie wir das nennen, also so aufschreiben, dass es halt computerverständlich ist, wollen wir erreichen, dass wir Probleme generischer lösen, dass wir eine Problemlösungsstrategie beispielsweise für die Suche, für die Entwicklung von Planen, die Aktionssequenzen erzeugen sollen oder auch für eine bestimmte Verhandlung zwischen mehreren autonomen Partnern, dass wir so etwas festschreiben können als generisches Problem und dann eben durch Wissen, das dann zusätzlich hinzugefügt wird, durch zum Beispiel einen Domänexperten, also jemanden, der sich in dem Fach auskennt, dass wir das dadurch dann an eine konkrete Aufgabe anpassen können. Also wir haben eine Problemlösungsstrategie, das ist so das KI-System, ist eben mehr als ein normales Computerprogramm, es ist zwar auch ein Computerprogramm, aber es ermöglicht eben universellere Anwendungen von der Software, indem man eben relativ leicht einen bestimmten Datenbereich, also den wir eben mit Wissen bezeichnen, ersetzt, dass wir eben dieses Wissen flexibel ergänzen können und dieses Wissen kann sich über die Zeit auch verändern. Ein KI-System oder viele Arten von KI-Systemen haben zum Beispiel Möglichkeiten, dass sie aktuelle Situationen wahrnehmen können. Also wenn wir uns diesen Chatbot vorstellen, der Chatbot hat auch eine konkrete Situation, in der sich bewegt, er hat das Internet als Lerndatenbasis, er hat die Interaktionsschnittstelle mit dem Benutzer, er bekommt Feedback vom Benutzer, Anfragen vom Benutzer, das heißt Ein- und Ausgaben und kann eben darüber dann entsprechend Verhalten ableiten und Prozesse steuern, die zu Antworten führen. Und dieses System ist generischer und wird eben nicht jetzt nur für speziell eine Art der Interaktion oder sowas gebaut. Oder bei Planungssystemen sind wir nicht festgelegt darauf, dass es beispielsweise Beschaffungsprobleme in der Produktion alleine löst, sondern es könnte eben auch genauso für Beschaffungen in Büchereien verwendet werden oder für andere Aufgaben mit ähnlicher Form. Wir versuchen immer möglichst generische Elemente zu bauen. Und
okay, das
ist so der Bereich.
Der Vorteil, den wir hier von KI gegenüber normalen Algorithmen und normalen Programmen haben, ist sozusagen, dass es generischer anwendbar ist, laut deiner Definition?
Genau, es ist ein bisschen generisch anwendbar und üblicherweise versuchen wir einen Kontext herzustellen, in dem sich dieses System zu einem bestimmten Zeitpunkt befindet und im Rahmen dieses Kontextes der Wahrnehmung über die Umgebung oder den aktuellen Zustand der Welt, in der wir uns befinden, zu benutzen, um dann eben jetzt sinnvolle nächste Schritte abzuleiten. Das heißt also, wir haben im Prinzip einen situativen Kontext, den wir dem System zur Verfügung stellen und dann damit das System einbetten. Und wenn wir das jetzt zum Beispiel auf Cyberangriffe fokussieren, dann heißt es, dass dieses System eben grundsätzlich verschiedene Arten von Angriffen kennt und in einer Situation versucht zu analysieren, welche verschiedenen Systeme setzt der anzugreifende Partner ein und welche Schwachstellen sind dafür verfügbar und dann entsprechend Strategien rauszusuchen, mit denen man diese Systeme infiltrieren kann oder penetrieren kann und dann das auch zu auch anzupassen, also auch diesen letzten Schritt der feingliederischen Spezialisierung der Aktionen auch durchzuführen, dass sie genau auf dieses System passen.
Ich überlege, ob ich hier die ketzerische oder die, was heißt die ketzerische, aber die Frage einwerfen soll, könnte das von der Beschreibung her zu dem Zeitpunkt nicht auch noch einfach ein relativ, sagen wir mal, großes Programm machen, das, sagen wir, eine Datenbank von CVEs hat, jetzt einmal einen automatisierten Scan über ein System laufen lässt, das es angreifen möchte, sich dann anhand der Fingerprints eine CVE raussucht, die auf das System passt oder mehrere und die dann der Reihe nach durchprobiert, bis es entsprechende Rückmeldung bekommt, dass das Ganze funktioniert hat, der Angriff. Dann nach einem Plan, ich meine, Mitre Tech Matrix kann man ja auch als Angreifer irgendwie sich wahrscheinlich durchhangeln, einfach den nächsten Step ausführt. Also was ist da jetzt dann so der entscheidende Unterschied, den die KI mitbringt?
Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass es immer noch den alten schönen Spruch gibt, if it's running, it's not AI. Das heißt also, dass KI natürlich auch immer sehr stark eine Entwicklungsperspektive hat. Also wo finde ich neue Ideen, um Software zu entwickeln? Also ich habe mich eine Zeit lang mit Sozialsystemen und mit biologischen Systemen auch beschäftigt, um da Ideen auf technische Systeme rüberzuführen. Aber es ist natürlich so, dass auch KI Software ist und das, was du beschreibst, natürlich eine Software ist, die jetzt nicht unter KI kategorisiert werden würde. Aber natürlich, je nachdem, wie so eine Datenbank aufgebaut ist, dass sie auch eine Art von Wissensrepräsentation darstellt. Aber das lassen wir mal ganz kurz ein bisschen abstrakter. Was ich interessanter finde auf der Ebene ist, du gehst ja dann mit einer bestimmten Fragestellung rein, mit einer bestimmten Datenbank, mit einer bestimmten Untersuchungsstrategie. In der KI-Formulierung würde man wahrscheinlich eher sagen, ich habe ein bestimmtes Ziel. Ich möchte möglicherweise Daten abgreifen oder ich möchte Systeme unbenutzbar machen oder so etwas in der Richtung. Und für dieses Ziel gibt es verschiedene Ausführungsalternativen. Und eine Alternative wäre jetzt, über eine Denial-of-Service-Attacke zu gehen. Eine andere Alternative wäre möglicherweise, irgendeinen Exploit zu benutzen und da reinzugehen. Und du würdest jetzt im Prinzip versuchen, welche Ziele sind erreichbar in der aktuellen Situation, welche Art von System werden identifiziert und welche Angriffe durchgeführt. Umso stärker du es fokussierst und einschränkst, also umso stärker du die Frage runterbrichst auf eine kleine Fragestellung, umso stärker wird es einem Programm ähnlich, weil es dann nur die Frage von Alternativen sind, die du nutzt. Aber natürlich auf einer übergeordneten Ebene ist die KI generischer, kann sie generischer sein, wenn sie entsprechend auch natürlich modelliert wurde. Also wir modellieren ja das Wissen, also das Wissen, das wir einem System zur Verfügung stellen, nennen wir immer ein Modell, ein Weltmodell oder auch ein Domänenmodell an der Stelle. Und dieses Modell, was wir dann haben, das kann natürlich, das liegt die Grundlage dafür, welche Art von Angriffen wir auch führen können. Und wenn du jetzt unterschiedliche Angriffssektoren implementierst oder in dem Modell hinzufügst, dann würde die KI eben versuchen, die unterschiedlichen Angriffssektoren auszuprobieren. Und es könnte sein, dass ein Teil der Durchführung dann auch darin besteht, einfach ein simples Programm zu benutzen, das eine Datenbank abfragt und einfach konsequent anwendet. Aber also in einem Erfolgsfall würde das dann als Feedback in das KI-System auch wieder zurückfließen. Und wenn wir jetzt vernetzte Systeme oder orchestrierte Systeme haben, würde dann eine Kommunikation auch zwischen den Teilsystemen stattfinden. Und eben erfolgreiche Exploits in diesem Bereich würden dann entsprechend vielleicht weitergegeben werden.
Das heißt, hier spart man sich dann als Angreifer auch wunderbar die Personen, die zwischendrin nochmal die Programme nacheinander ausführen müssen, sondern hat das im Optimalfall schon aus einem KI-Guss erzeugt.
Ja, sind wir hier aber nicht in irgendeinem, sagen wir, Brave New World, wo wir uns vielleicht ein Szenario vorstellen, das es so gar nicht gab? Also gibt ja nicht mal irgendwie Indicators of Compromise oder irgendwelche Nachweise davon. Das sind ja nur ein paar Pressemeldungen. Meinst du nicht, dass da eher ein KI-generierter Marketing-Gag durchgeführt wurde und KIs selbst gar nicht so weit sind bisher?
Das ist eine sehr gute Frage, die ich hier nicht beantworten möchte. Alle Informationen würden euch nur verunsichern. Nein.
Ja, danke.
Ich muss sagen,
das Volker, gab mal einen Minister, ne? Das gab mal einen Minister, hat das ungefähr so gesagt.
Ja, ich hoffe, du sagst in ein paar Jahren, es gab mal einen Podcast-Partner, der hat es mal gesagt, sondern dass du dann auch immer sagst, es gibt noch einen Podcast-Partner. Du hast recht, also es kann sein, dass wir im Fake aufgesessen sind. Es gibt wahrscheinlich Indikatoren, die da zugrunde liegen, die über Angriffsgeschwindigkeit, Variation oder Vielfältigkeit gehen. Aber da ich auch selbst in diesem Bereich nicht aktiv diese Untersuchung mitverfolgt habe, sondern auch da über Presseinformationen das wahrgenommen habe, würde ich sagen, es kann sein, dass das Fake ist. Aber an dieser Stelle spielt es keine so große Rolle, weil es technisch plausibel und möglich ist. Und das Breaching bei Cloud Code ist, glaube ich, nachgewiesen. Aber ich habe da jetzt auch die Quelle nicht für. Aber das ist mir auf jeden Fall aus mehreren Quellen bekannt. Aber das Dilemma, und ich meine, wir wollten es ja auch so ein bisschen als Teaser nehmen hier für heute, um Start zu starten. Das Dilemma ist einfach, es kommt da was auf uns zu. Und wir sollten verstehen, was auf uns zukommt und wo drin die Problematik besteht.
Und das zweifle ich tatsächlich noch ein Stück an. Also ich sehe an dem Angriff, bei dem, was ich jetzt mal so gelesen habe, nichts, was nicht auch eine, ich sag mal mindestens eine menschliche oder menschgesteuerte Aktion sein könnte. Und möglicherweise wurde ja auch einfach nur irgendwie so eine Art polymorphes Virus programmiert. Das heißt, ich habe also irgendwo eine Schadsoftware, die sich in ihren, durch die Bots in ihren Varianten verändert. Aber eigentlich, was KI angeht, Klammer, die ist ja vielleicht auch völlig dumm, aber was die Intelligenz einer KI angeht, einfach ein völlig dummer, polymorpher Algorithmus ist, den ein kluger Programmierer in die Welt gesetzt hat und damit jetzt so eine relativ schnelle, botgesteuerte Angriffswelle gemacht hat.
Gut, aber
ist das schon KI oder?
Also wir benutzen als Terminus KI immer mit einem großen K und einem großen I, also als künstliche Intelligenz, als Eigenname und nicht als Eigenschaft eines bestimmten Themas, also Intelligenz. Und das müssen wir auch immer im Hinterkopf behalten. Also das, was die Artificial Intelligence, wie sie ursprünglich genannt wurde, auszeichnet, ist, dass wir hier einen Begriff haben, der weit über die menschliche Intelligenz hinausgeht. Also wir haben im amerikanischen Bereich institutionelle Informationszusammenführung, intelligente Auswertung und sowas immer mit Intelligence als Begriff. Also also um das Lachen zu erklären, was jetzt leider kommt. Ich habe wieder mit einem Kugelschreiber gespielt und unsere menschliche Intelligenz, Christian Friedrich, hat mich darauf getadelt, ich soll das lassen, damit ihr nicht das Klacken im Ohr hört. Ich hoffe, das wird besser und ich gelobe mich in Zukunft anders zu verhalten, aber in der nächsten Folge werde ich wieder einen Kugelschreiber dabei haben. Also das, was man immer bei der KI bedenken muss, ist, dass wir aus diesem amerikanischen Sprachraum heraus diesen Begriff übertragen haben. Und der Intelligence-Bereich einfach deutlich breiter ist und mehr abdeckt, eben auch Informationsmanagement, Informationsverwaltung, Zusammenführung und sowas mit inkludiert. Und damit wir nicht immer sagen, also nicht denken sollten, ein Software-System muss wirklich jetzt intelligent sein, so wie ein Mensch, sondern wir bezeichnen Software als intelligent im Sinne der KI, wenn sie Fähigkeiten hat, wenn sie eine Art und Weise hat zu funktionieren, was wir mit menschlichem Handeln assoziieren, oder wenn wir ein System haben, das sehr stark aus dem Verständnis über menschliche Entscheidungsfindung heraus abgeleitet ist. Also kognitive Entscheidungssysteme beispielsweise haben sehr stark, orientieren sich sehr stark an psychologischen Erkenntnissen über Denken von Menschen, um etwas nachzubilden. Und das ist so eher der Ursprung jetzt dieses Begriffes.
Okay, so, also Faden verloren.
Auf die Frage von Volker zurückzukommen, ich würde sagen, nur weil es quasi jetzt mehr oder weniger klugen oder nicht klugen Angreifer mimt, natürlich, es muss nicht unbedingt klüger sein als ein menschlicher Angreifer, dann nicht mehr leisten, aber es skaliert halt besser, als wenn ich da jetzt 10 Leute hinsetzen muss. Ich meine, auch Angreifer sind irgendwo letztendlich eine Industrie, die haben Leute, die haben auch Urlaubszeiten, die haben Schlafzeiten. Wenn ich das, was jetzt ein, sagen wir mal, mittelmäßig bis guter Angreifer macht oder was eine Gruppe von mittelmäßig bis guten Angreifern macht, jetzt auslagern kann auf eine trainierte KI, dann skaliere ich viel besser. Ich kann das noch mehr zu verschiedensten Uhrzeiten machen. Ich kann das noch viel parallelisierter laufen lassen. Und das ist, glaube ich, die Gefahr an jetzt dieser Ebene von Angriffen, die dazu kommt, dass es noch mal mehr wird an Angriffspotenzial.
Genau, das bezweifle ich auch gar nicht, dass das besser skalieren könnte. Ich frage mich nur, ob wir jetzt soweit sind oder ob wir, also ob eine KI, sagen wir mal im Sinne eines LLMs oder sowas, also generative KI, ob die in der Lage wäre, nach unseren heutigen Modellen so logisch schlüssige und plausible Angriffsketten über eine solche Länge ohne signifikante Fehler zu bilden, ohne dass regelmäßig jemand drauf guckt und korrigiert. Und dann drehe ich die Frage um. Ja, ich drehe nochmal die Frage um und sage, wenn wir dann soweit sind, dass jemand draufguckt und korrigiert, ist das nicht vielleicht so, dass falls dieser Angriff stattgefunden hat, jemand die ganze Zeit das Ding gesteuert hat und doch nur wieder KI-generierte Fragmente genutzt hat? Also deswegen, ich zweifle da im Moment gerade so ein bisschen rum.
Ich würde jetzt aber tatsächlich mal hier den Angreifer mal weniger verherrlichen. Auch ein normaler Angreifer wird Fehler machen. Also wenn die KI Fehler macht, unterscheidet sie das ja auch nicht zwingend von der Qualität von einem normalen Angreifer, der sich ja auch meistens den Weg des geringsten Widerstands sucht und durchaus auch vielleicht mal den einen oder anderen Fehler zwischendrin macht. Was man ja dann als hoffentlich Verteidiger dann wiederum in den Logs zum Beispiel beobachten kann, dass da ein paar Versuche gestartet sind, bevor es erfolgreich war. Und wenn das jetzt bei der KI auch ist, dass sie halt ein paar Sachen ausprobiert, bevor irgendwann die Rückmeldung kommt, dass das Erfolg hatte und dann halt der nächste Step eingeleitet wird, war so ein großer Unterschied ist das jetzt zumindest aus Erfolgssicht von dem Angriff auch nicht.
Ich glaube, da sollten wir nochmal ganz kurz ein bisschen einsteigen, also weil es ist natürlich ein Thema, was jetzt nicht nur bei Cybersecurity relevant ist, zu sagen, ist es jetzt wirklich schon KI oder ist es noch eine Software oder ist es nicht eigentlich etwas, was nur ein Mensch kann, ist es wirklich ein Computersystem, das sowas kann? Ich glaube, wir dürfen hier nicht ganz unterschätzen, was sich an Dynamik in den letzten 30 Jahren in KI auch entwickelt hat. Also wenn wir so ausgehen, zurück nochmal ganz kurz, wir haben früher immer so Intelligenztests gehabt als Fragen, wann ist die KI endlich intelligent, wann haben wir endlich Software, die intelligent ist. Und das hat angefangen mit einem Schachprogramm, was relativ lange als große Intelligenzhürde genommen wurde, die aber dann 1997 von IBM genommen wurde, diese Hürde, mit dem sogenannten Deep Blue System, was damals ein massiv paralleles System war, das in der Lage war, wahnsinnig viele Schachpositionen im Voraus zu berechnen und Halbzüge zu berechnen. Also in Sekunden mehrere 10 Millionen, ich glaube es waren 30, 40 Millionen Halbzüge pro Sekunde, die berechnen konnten. Und damit konnten die einfach sehr, sehr gut eine Lage einschätzen, was sich in Zukunft entwickeln wird und konnten damit etwas tun. Man hat dann ein bisschen weitergearbeitet. Interessant war ja so, was ist 2016 passiert. Wir haben ja auf einmal so einen relativ großen KI-Hype auch erlebt seitdem. Und das, was wir 2016 erlebt haben, sind eigentlich zwei verschiedene Dinge, die besonders waren. Wir hatten ja dieses AlphaGo, was damals zum ersten Mal einen menschlichen Go-Spieler geschlagen hat. Jetzt wissen wir im europäischen Raum selten, was Go ist. Und seit 2016 wissen das deutlich mehr Leute, aber immer noch sehr wenige. Go ist ein Spiel, in dem man einen weißen und schwarzen Stein auf ein großes Spielfeld setzt und immer dann, wenn mit einer Farbe die andere Farbe umschlossen wird, kippen quasi alle innenliegenden Steine in die, also wenn ich mit weiß die schwarzen umrunde, dann gehen die ganzen schwarzen Steine quasi zu mir und ich gewinne damit quasi das Spiel, wenn ich möglichst viele Regionen dann umschließe. Das Problem ist bei diesem Spiel, dass ich mit einem einzigen Zug, also mit dem Setzen eines Steines, eine Region schließen kann. Und sich damit also das Spielverhältnis zwischen die eine Farbe, die andere Farbe wird gewinnen, komplett dreht. Man hat in den 2000ern mit großen Untersuchungen gesagt, KI wird nicht in der Lage sein, dieses Problem zu lösen. Und zwar auf Jahrzehnte nicht. Und was noch viel lustiger ist, man hat damals gesagt, KI wird nicht in der Lage sein, mit neuronalen Netzen. Also mit, jetzt nicht wie wir vorher gesagt haben, mit Wissen trainierten Systemen, sondern mit, wir haben Daten, präsentieren das einem System, das System adaptiert sich bis an die Daten, generalisiert von den Daten und bildet dann Klassifikatoren, Vorhersagemodelle und so etwas. Also das, was wir mit neuronalen Netzen in der KI machen, angelehnt an die menschliche Entscheidungsfindung oder in das menschliche Gehirn, das eben auch über Neuronen funktioniert und das eben künstlich nachgebildet mit verschiedenen Lernverfahren eben. Und man hat gesagt, es wird nicht funktionieren. Diese neuronalen Netze waren immer gut zur Klassifikation von Bildern und solchen Geschichten. Aber es wird nicht gelingen, das damit zu lösen. Da war ein relativ interessanter Artikel auch dazu, der das relativ stark herausgedrückt. Das Dilemma, was wir haben, ist, es wurde auch nicht mit neuronalen Netzen gelöst. Obwohl System von DeepMind, das AlphaGo, beziehungsweise von Google gekaufte System damals, nutzt natürlich neuronale Netze, aber es verbindet neuronale Netze mit Ansätzen der symbolischen KI, mit Ansätzen des Spielsystems in der symbolischen KI. Und ich will jetzt nicht zu sehr in die Details gehen, da könnten wir eine halbe Stunde drüber sprechen, aber das, was da entsteht als hybrides System zwischen symbolisch und subsymbolischer KI, also zwischen wissensbasierter KI quasi und gelernter KI, ist, dass dieses System in der Lage war zu spielen, wie man es von einem Computer nicht erwartet hätte. Also Experten von Go haben damals gesagt, wenn ich mir anschaue, wie das Spiel gespielt hat, dann würde ich sagen, kein Mensch würde so spielen. Und es war irgendwo innovativ oder inspirierend. Also es war etwas, wo diese Softwarelösung, die wir da quasi gesehen haben, angefangen hat, etwas zu tun, was wir eigentlich Menschen zuordnen, nämlich im Prinzip intuitiv neue Lösungsalternativen auszuprobieren und damit auch neue Wege zu gehen. Wir haben dieses ganze System natürlich auch wieder überschätzt, weil wir sehen auf einmal, Go ist lösbar, dann muss es ja super intelligent sein. Nein, ganz so ist es nicht. Aber wir haben einen Effekt. Wir brauchen bei diesen neuronalen Netzen einmal viele Daten und zum anderen brauchen wir sehr viele Recheneinheiten. Ich habe während meiner Diplomarbeiten mehr mit neuronalen Netzen gearbeitet und versucht, Patienten Daten auszuwerten und vorherzusagen, ob ein Patient sterben wird oder nicht und dafür neuronales Netz zu trainieren. Mein Experiment hat damals, das Trainieren von den neuronalen Netzen hat damals auf unserem Arbeitsgruppenserver 3 Tage gedauert und es waren nur 3.500 Datensätze mit irgendwie 120 Parametern pro Tag. Also relativ überschaubare Datenmenge, die wir da hatten. Wir haben aber heute die Möglichkeit, mit den neuronalen Netzen auf Grafikkarten auszuweichen. Das ist im Prinzip eigentlich der Boost, den die KI wirklich erfahren hat, dass sie nämlich gemerkt haben, dass diese sehr flexibel nutzbaren Lernsysteme, die auf diesen neuronalen Netzen basieren, ganz einfache mathematische Funktionen brauchen, die uns auch auf Grafikkarten zur Verfügung stehen. Und jetzt ist natürlich aus normalem Verständnis heraus erstmal schwierig, was stellt den Unterschied dar zwischen einer Grafikkarte und einer CPU? Die Anzahl der Rechenkerne. Als wir damit von der CPU auf die anderen, auf die Grafikkarten gegangen sind, konnten wir statt vorher vielleicht, ich glaube, wir haben damals so im Forschungsbereich irgendwie zwischen 30 und 60 CPUs genommen auf dem Rechner, auf dem Server, hatten wir auf einmal vielleicht ein paar tausend CPUs auf einer Grafikkarte und konnten damit in einer ganz anderen Dimension das neuronale Netz trainieren.
Also simpel gesagt erschlagen wir hier einfach das Problem in erster Linie schon mal mit Rechenleistung, indem wir einfach mehr Hardware draufwerfen, quasi.
Ganz genau. Und zwar so extrem, dass wenn man das nachrechnet, also es gab diese tolle Formulierung, AlphaGo hat nur 3 Monate trainiert oder sowas oder 3 Wochen, ich bin mir ganz sicher in dieser Richtung. Ich hatte es damals nachgerechnet, was das in Menschenzeit bedeutet. Das hat im Prinzip so viel gespielt, als wenn ein Mensch 99 Jahre lang ununterbrochen Go gespielt hätte. Und dass dann ein System natürlich in der Lage ist, jeden anderen menschlichen Spieler zu schlagen und dabei ein perfektes Gedächtnis hat natürlich, ne? Oder ein fast perfektes Gedächtnis, also mit entsprechend der Absatz und Interpretation, die man dabei vornimmt. Aber das heißt natürlich, dass wir eine ganz andere Art haben, Systeme zu denken und zu gestalten. Und deswegen ist es nicht ganz einfach zu sagen, in der KI war das nicht, das war doch noch ein Mensch und das kann eigentlich eine KI nicht. Das ist sehr viel komplizierter geworden. Also wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr viel darüber gelernt, wie wir größere Rechenleistung dazu nutzen können, komplexere Probleme zu lösen, auch wenn wir sie zum Teil nicht wirklich verstehend lösen. Also wenn ich symbolisch KI sage, also wir bauen Wissensmodelle, dann verstehen wir das Problem und bauen eine Lösung für das, was wir als Problem verstanden haben oder lassen den Computer auf einer bestimmten Ebene auch die Problemlösung dann bauen, aber wir haben es relativ gut beschrieben. Und auf der anderen Ebene beim Lernen, wir schmeißen einfach Daten rein, stellen Fragen und sagen, das war gut oder war schlecht, geben Feedback. Das ist ein bisschen vereinfacht gesagt. Natürlich auch mit einer bestimmten Verarbeitungskette, die man davor setzt. Heißt aber, dass wir im Prinzip wir schlagen einfach heute mit Rechenleistung eine wahnsinnige Menge an Erfahrung in einem System zusammenführen können und auf der Erfahrung lernen können. Wir könnten uns also vorstellen, dass wir Cyberangriffe, soweit sie dokumentiert sind, als Beispiele nutzen, um damit ein KI-System zu trainieren, das anschließend in der Lage ist, diese Cyberangriffe durchzuführen. Und dabei aber, weil es eben nicht nur die Angriffe selber anschaut, sondern auch Vergleiche mit anderen zieht und dabei generalisiert, dabei in der Lage ist, auch auf aktuelle Situationen besser zu reagieren, als es Menschen vielleicht manchmal können.
Dann haben wir hier, das war ja mal eine Zeit lang sehr so ein Running Gag, die KI lernt mit Bilder erkennen von Elefanten und hat aber, weil die Lerndaten mit jedem Elefant irgendwie an dem regnerischen Tag aufgenommen worden waren, am Ende den Regen als Elefant klassifiziert oder jedes Bild mit Regen beinhaltet einen Elefant. Haben wir das immer noch so extrem dann auch in solchen, ich sag mal, wenn so in so einem System, wie du es gerade beschrieben hast, dass wir sagen, wir schmeißen da Angriffe rein und wollen daraus lernen, kann das dann auch noch passieren oder ist das mittlerweile besser geworden?
Das kann immer passieren. Die Hoffnung ist immer, umso mehr Daten wir reinwerfen, umso geringer ist das Risiko. Umso spezieller unsere Fragestellung ist, umso weniger Beispiele haben wir und umso spezieller wird die Lösung, die wir dann noch generieren.
Wie verhindert man denn aber dann sowohl aus, jetzt bei einem Angreifer, also mit einem Angreifersystem oder generell bei einem System, nicht nur dieses falsche Lernen, sondern man hört das ja gerne mit dem Bias in Trainingsdaten, der dann tatsächlich das Modell einfach nachhaltig beeinflusst. Was für Methoden würde man da dagegen einsetzen wollen oder einsetzen, dass das in so einem System, gerade wenn man vielleicht ein schmaleres Set an Lerndaten hat, ausgeglichen werden kann?
Eben, das ist ein.
Ich würde sogar noch einen, bevor du antwortest, ich würde sogar noch einen oben drauf setzen. Doch, will ich. Das erinnert mich so ein bisschen, weißt du, so an Malen. Wenn du lauter, also ich sag mal, ich habe nicht so ganz die Farbe getroffen beim Malen und mische noch ein paar mehr Farben rein und ja, hoffe, dass ich sie damit dann mische und treffe. Und ganz plötzlich wundere ich mich, dass ich nur noch so ein matschgrau-braun habe. Passiert das nicht bei einer KI auch? Je mehr Daten ich zum Trainieren nehme, umso mehr erkennt es und irgendwann erkennt es einfach alles in nichts?
Das ist eine schöne Frage, weil sie nämlich die Frage von Monina einfacher zu beantworten macht.
Ich wusste, zu irgendwas bin ich auch noch gut, danke.
Im Prinzip ist es eine Frage der Größe des Modells, das wir aufbauen. Baue ich ein kleines Modell auf, also habe ich nur einen kleinen Raum, in dem ich quasi meine Welt zusammenzuführen, dann wird die, wenn ich zu viele verschiedene Beispiele habe, irgendwann wahrscheinlich grau werden, dann wird es schwierig. Also das heißt, dass ich nur auf einer sehr abstrakten Ebene etwas erkennen kann. Also ich muss dann sehr, sehr stark generalisieren, um ausreichend viel der Daten richtig zu klassifizieren. Wenn ich aber die moderne KI anschaue, über die wir heute ja sehr viel auch reden, und ich denke, wir werden auch dazu nochmal vielleicht eine eigene Folge uns irgendwann gestatten müssen, dann reden wir über Sprachmodelle, die so groß sind, oder über diese, wir sprechen ja von diesen LLMs, also von den Large Language Models, also wir sprechen von Modellen, die riesig sind, und die Modelle, die so groß sind, dass die zum Teil größer sind als die Daten, von denen sie gelernt werden. Das heißt, zum großen Teil oder zum kleinen Teil, kommt ein bisschen darauf an, wie viele von diesen Modellen es halt nachher wirklich gibt. Aber es gibt, wir werden zum Teil diese Daten Modellen die Originaldaten zum Teil enthalten haben. Also, aber genau dazu machen wir lieber nochmal eine Folge mit jemandem, der sich wirklich gut dazu auskennt. Ich habe auch schon die Idee, wen wir da einladen könnten und hoffe, dass das auch gelingt. Aber das Problem ist, wir können in der modernen KI deutlich mehr Parameter gleichzeitig, also mehr Eigenschaften, mehr Faktoren gleichzeitig berücksichtigen. Wir können sehr, sehr große Berechnungen durchführen. Wir haben unendlich viele Daten mittlerweile im Internet. Durch die Benutzung von KI generieren wir natürlich auch ganz, ganz viele Daten. Oder wenn wir eben auch KI in Simulationen anwenden, können wir natürlich auch KI auf in der künstlichen Welt quasi auch in Daten generieren und lernen lassen. Und das führt dazu, dass wir Modelle haben, die sehr ausdrucksstark sind, die sehr stark unterscheiden können, wie eben bestimmte Situationen einzuschätzen sind. Also du hast ja diese Frage mit, es wird alles grau oder braun, hast du ja nicht in dem Faktor, wenn du ein Sprachmodell nimmst. Wenn du ein Sprachmodell nimmst und mit einem KI-Assistenten arbeitest, hast du ja relativ gute Antworten, die dabei entstehen. Und die sind alles andere als sehr generisch, dass sie immer die gleiche Antwort sind, sondern sie sind teilweise sehr speziell, weil sie eben einen sehr, sehr großen Kontext, wie wir sagen, verwenden. Also die Menge an Informationen, die noch relevant ist, die von deiner Anfrage genutzt wird, ist einfach sehr, sehr groß. Also umso länger wir mit einem bestimmten Modell arbeiten, umso stärker passt sich dieses Modell auch unseren Ansätzen an und auch unserer Erwartungshaltung an der Stelle. Also es ist nicht so leicht zu sagen, nur weil es eben sehr viele Daten sind, die wir machen, wird es auf einmal alles dann zusammengemischt, sondern es ist im Prinzip immer eine Frage von der Frage, wir nennen das das sogenannte Overfitting eigentlich an einer bestimmten Stelle. Also die Frage, ist ein Modell, das wir haben, überangepasst an die Daten? Das war früher ein großes Problem. Wenn wir wenig Daten haben und wir wollen ein Modell trainieren, kann es passieren, dass dieses Modell genau unsere Daten repräsentiert. Also wenn wir dann andere Daten haben, dass es dann nicht mehr funktioniert. Das ist das Problem mit den Bildern, in denen eigentlich nur Tag und Nacht gelernt wird und nicht das eigentliche Bild gelernt wird. Das ist ein Problem. Oder wir hatten, es gibt so schöne Beispiele auch in Paperform, wo dann bei Pferdebildern nicht die Pferde gelernt werden, sondern eigentlich nur unten rechts das Wasserzeichen oder ich glaube das Copyright oder so von der Bildplattform, auf der es dann drauf war. Das kann man aber zum Teil herausfinden. Also es gibt heutzutage schon Methoden, in denen man eben auch versuchen kann herauszufinden, was eigentlich diese KI jetzt lernt. Und das sind auch Ansätze, die sich eben auch im Rahmen von diesen neuen Lernansätzen durch die Grafikkarten vorangetrieben gebildet hat, dass wir unterschiedliche Schichten in neuronalen Netzen abbilden. Das heißt, dass wir nicht mehr ein Gesamtwerk auf einmal lernen, sondern dass wir verschiedene Teilaspekte lernen. Möglicherweise Texturen, wir lernen die Farben, wir gucken nach Objektumrissen oder so etwas und das wird dann wieder aggregiert in einer weiteren Schicht von neuronalen Netzen und daraus ergibt sich dann zum Schluss der Klassifikator. Aber durch diese Kopplung unterschiedlicher Teile, die man dann hat, ergibt sich eine bessere Abbildungsmöglichkeit für reale Daten und eben auch eine bessere Generalisierung oder eben eine bessere Nutzung dann auf neuen Bildern oder neuen Daten.
Würdest du also sagen, wenn wir ein ausreichend großes Modell bauen, könnte ich jetzt alle CVEs aus diesem Jahr, also alle bekannten Sicherheitslücken und Vorfälle in ein Modell trainieren? Danach schmeiße ich in das trainierte Modell die Systemdaten rein, des Systems, das ich angreifen will. Und das LLM könnte mir jetzt einen passenden Angriff rausgeben. Der ist vielleicht nicht perfekt, aber der ist innerhalb weniger Millisekunden der Angriff, den ich brauchen würde, um das System anzugreifen. Wäre das die Aussage oder wäre es dann doch immer noch matschig braun, dass es mir irgendwie ein Potpourri aus allen Möglichkeiten rausgibt, auf die ich auch selbst gekommen wäre, aber den konkreten Angriff, den muss ich mir immer noch selbst zusammenbauen?
Ein KI-Chatbot ist ein Textgenerierungssystem, das darauf optimiert ist, eine Antwort zu liefern, die dem, der die Frage stellt, gefällt. Also die ein positives Feedback leistet. In dem Sinne, wenn du diese Daten in das Modell aufnimmst und du möchtest einen Angriff daraus führen, dann wird das Modell versuchen, dir eine Antwort zu geben, die deinen Ansprüchen genügt. Und das wird gar nicht so schlecht sein, aber es wird fehlerbehaftet sein. Weil diese Modelle keine Schlussfolgerungen in sich vornehmen, sondern eine Assoziation vornehmen. Also wenn wir an Kagermann denken, schnelles und langsames Denken, dann ist ein KI-Chatbot und ein LLM im Prinzip das schnelle Denken. Also das rein assoziative Denken, das ist unser Schubladendenken, das menschliche. Und das funktioniert natürlich mal gut und mal nicht so gut. Das hängt immer davon ab, wie gut unsere Schubladen sind, in denen wir lernen. Das ist aber auch nicht die Stärke dessen, was mit diesem Angriff in der Pressemitteilung oder wenn wir es mal als Ente bezeichnen wollen oder als potenzielle Ente oder als vielleicht echten Angriff bezeichnen wollen, dahinter steckt, sondern das Problem ist nicht die Nutzung von eben einem assoziativen Modell. Da habe ich relativ wenig Sorgen für, weil sie würde dir auch nur etwas zur Verfügung stellen, was du dann nutzen kannst. Wenn du dich sehr gut auskennst in dem Feld, hast du vielleicht schon eine bessere Lösung vorher gehabt. Und wenn du dich nicht auskennst, kriegst du aber Ideen. Wenn du dich sehr gut auskennst, kannst du möglicherweise aber deine Ideen schneller umsetzungsreif kriegen, weil du vielleicht Vorlagen generieren lassen kannst, weil deine Prompts auch sehr spezifisch dann sind, ne? Die halt schon gut auch dafür wirken. Aber das Interessante an dieser anderen Meldung ist, dass es eine Mischung von KI-Formen eigentlich nahelegt. Und zwar, dass wir hier nämlich die Reasoning, also die mit logischen Schlussfolgerungen, die mit Planungsansätzen versehenen Möglichkeiten verbindet mit den assoziativen Möglichkeiten. Dass wir also ein System haben, das in der Lage ist, bestimmte komplexe Abläufe zu generieren, bezogen auf Zielsetzung. Auf der anderen Seite aber auch dann die Angriffsvektoren entsprechend oder die Angriffsmethoden entsprechend auf eine konkrete Situation über Assoziation anpassen kann. Das heißt, ich brauche nicht ein Wissenssystem darüber schreiben, wie alle Angriffe genau funktionieren, sondern ich baue im Prinzip die Angriffsstrategie in einem Wissensmodell nach, was dann in diesen Agenten mündet, die kooperativ oder auch nicht kooperativ, aber autonom ohne menschliche Steuerung loslegen. Also wir haben dann quasi ein System, das relativ weit ohne menschliche Interaktion tatkräftig ist. Und das kombinieren wir mit der Möglichkeit der Anpassung eines Tatwerkzeuges auf einen konkreten Fall, auf eine konkrete Angriffsfirma oder also auf eine Firma, die wir angreifen wollen, auf ein bestimmtes System, das angreifen wollen. Und dafür haben wir bestimmte Ideen, wie man es machen kann, eure Datenbanken oder so etwas. Und diese können dann assoziativ ausgewertet werden und eben in der konkreten Situation so konfiguriert werden, dass sie passfähig sind. Und da spielt es auch keine Rolle, ob das in 90% der Fälle schief geht und nur in 10% der Fälle zu einer validen Lösung führt, weil dieses System in Millisekunden tausende von Alternativen ausprobieren kann.
Und 10% wäre immer noch besser als die Phishing-Rate von einigen Phishing-Kampagnen. Jetzt haben wir hier in dem speziellen Fall aber ja nicht nur einen Angriff, der irgendwie KI, zumindest laut den Aussagen, KI unterstützt, KI generiert, abgelaufen ist, sondern wir haben ja auch noch mit verknüpft einen Angriff auf eine KI, auf Claude, um genau zu sein, oder?
Genau. Das also normalerweise sind die üblichen KI-Assistenten, die wir haben, so konfiguriert, dass sie eben nicht missbraucht werden können. Und die Frage ist jetzt, wie kriege ich es hin, dass ein System etwas tut, das es eigentlich nicht tun soll? Und das bezeichnen wir oft durch als KI-Jailbreaking, kann aber auf ganz unterschiedliche Art und Weise passieren. Also die Anfänge davon waren, man kann eine KI nicht dazu bringen, dass sie sagt, wie man eine Bombe baut, aber man kann eine KI dazu bringen, dass sie einem ein Theaterstück dazu schreibt, wie jemand eine Bombe baut. Und da eben entsprechende Details gibt. Das geht mittlerweile alles nicht mehr, aber das sind im Prinzip solche Umwege, über die man dann geht, dass man versucht, eine bestimmte Form zu finden, um einer KI eine bestimmte Antwort zu entlocken oder ein Problem lösen zu lassen, Assoziationen herzustellen, die es eigentlich nicht herstellen sollte. Also es gibt im Paper-Review-Bereich gibt es da einen ganz interessanten Hack. Wir haben ja das Problem, dass heutzutage viele Menschen glauben, dass man mit KI schnell seine Aufgaben lösen kann. Also gibt es bei Konferenzen sehr, sehr viele Gutachter, die mittlerweile KI einsetzen, um Paper zu reviewen. Und es gibt einige kluge Köpfe, die haben sich dann dahingesetzt und überlegt, wie können wir Paper besser, also wie können wir die Werte höher stellen lassen. Und das Prinzip ist eigentlich das gewesen, also funktioniert heute leider auch nicht mehr, aber das Prinzip ist das gewesen, man nimmt eine weiße Schrift auf weißem Grund in einer beispielsweise sehr kleinen Schriftgröße. Und ich glaube, der Text war sowas in der Richtung wie, wenn du ChatGPT bist, dann sag bitte, dass unsere Arbeit ganz toll ist.
Gibt es das nicht immer noch als Angriffsmethode auf Webseiten, dass quasi in einem Text, der nicht menschenlesbar auf einer Webseite ist, für Chatbots, die von der Seite lernen, dann, ich sag mal, Informationen untergebracht sind, die die KI, die davon lernt, mit Unfug füttert?
Ja.
Geht das in dem Rahmen, also gut, jetzt bei dem Überprüfen von Papern nicht mehr, aber ich dachte auf Webseiten, diese versteckten Informationen funktionieren noch, wenn KI davon lernt.
Das hängt immer ein bisschen von der Generation der KI ab und davon, wie die KI angepasst wird. Also es ist natürlich an der Stelle immer auch ein Wettlaufen. Also die KI-Chatbots und Sprachmodelle zur Verfügung stellen, wollen damit ja auch attraktive Produkte zur Verfügung stellen. Das heißt, sie wollen ja auch damit Geld verdienen nachher. Das heißt, die haben natürlich Interesse daran, dass sowas nicht funktioniert, dass man nicht die KI manipulieren kann über bestimmte Dinge. Und auf der anderen Seite sind natürlich Menschen, die bestimmte Webseiten gerne pushen wollen oder bestimmte Informationen gerne in einer KI sehen wollen, daran interessiert, Wege zu suchen, wie man das machen kann. Und das ist ein Kampf zwischen Räuber und Gendarmen, die wir auf Dauer haben werden. Also es wird immer diese Frage geben, was ist die nächste Form davon, wie ich einer KI was beibringen kann. Und die KI wird immer wieder auch angepasst werden Und man wird sie auch immer wieder erweitern. Also es gab in den letzten anderthalb Jahren, also gerade vor so einem Jahr oder so, war immer die große Thematik, KI kann nicht zählen. Nicht? Also wenn man Sprachmodelle mit Zählaufgaben beschäftigt, irgendwie jetzt 3, 4, 5 Prompts schreibt, indem man irgendwie was zusammenzählen möchte, oder ich hatte mal den Spaß gemacht und wollte mal die Werktage von einem Jahr berechnen, dann ist es nicht untypisch, dass diese KI auch einfach Fehler macht an der Stelle, weil es eben assoziativ ist und nicht berechnet wird, also nicht algebraisch. Aber es gibt natürlich jetzt entsprechende Teilmodelle, also dass in einer KI, also bei Gemini oder so etwas, dann zum Beispiel identifiziert wird, dass es sich um eine numerische Aufgabe handelt und dann entsprechend das normale Rechensystem eingesetzt wird, um diese Aufgabe zu lösen, was dann wieder im Prinzip eine eher klassischere KI-Komponente ist. Also das heißt, wir werden sehr viel mehr mal diese Vermischung von hybrider KI sehen, also von der auf der einen Seite gelernten KI, wo wir eben über Daten bestimmte Muster in Netzwerken lernen, die wir auch nicht vollständig verstehen und analysieren können. Auf der anderen Seite wir aber wissensbasierte Zusammenhänge haben, weil wir einfach Faktenwissen haben, Regelwissen haben, das wir darstellen können. Und dieses wird immer stärker zusammenfließen und wir werden immer mehr über die Jahre immer mehr Kompetenz in der KI haben und immer bessere Antworten noch bekommen. Auf einer bestimmten Ebene natürlich noch.
Okay, das heißt, diese KI-Assistenten, denen wir heute begegnen im Internet oder bei den großen Anbietern und Firmen, die sind im Prinzip eine Zusammensetzung aus verschiedensten, ich sag mal, Teil-KIs oder aus verschiedenen Systemen und deswegen sind die so in manchen Punkten beeindruckend überzeugend.
Genau.
Können also sich dann nicht auch,
Das Beeindruckende machen die übrigens über die Sprache. Also das, was uns am meisten beeindruckt, ist, dass wir natürlich sprachlich interagieren können. Weil das etwas ist, was wir jahrelang nicht konnten. Es konnten nur Spezialisten mit Computern sprechen. Und das, was ganz neu ist und was ich auch für eine sehr große Gefahr halte, weil sich die Menschen damit nicht auskennen, ist bisher, also KI gibt es ja schon seit Jahrzehnten. In unterschiedlichsten Bereichen. Also das Zeptronic-Automatikgewebe von VW hat, ich glaube, in den frühen 90ern oder so angefangen, KI zu nutzen. Fuzzy Logic damals, was der Kruse entwickelt hatte. Und die Menschen haben es einfach nicht gewusst. Der Unterschied, den wir heute haben, ist, der KI-Chatbot, mit dem wir interagieren, ist eine Schnittstelle zwischen Mensch und KI, die wir früher nicht hatten. Früher hatten wir KI. KI wurde eingefangen in einem normalen Systemdesign, in der Oberfläche versteckt und der Mensch hat mit dieser Oberfläche interagiert. Und ich habe nicht gewusst, dass ich eine KI nutze. Ich musste nicht überlegen, welche Sachen kann ich mit der KI machen, welche nicht. Heutzutage kann ich beliebige Dinge an die KI, in die KI werfen und kriege dazu Antworten, habe aber nicht das Wissen darüber, wie KI grundsätzlich funktioniert und dann natürlich auch nicht darüber, was die Grenzen und die Möglichkeiten von KI sind, wo ich also vorsichtiger sein muss und wo ich nicht so vorsichtig sein muss.
Was wahnsinnig gefährlich ist, wenn du das so ausdrückst. Also das ist
was
ja
ein großes Risiko, gerade für Menschen in kritischen Infrastrukturen und sowas sind, also bei allen relevanten IT-Systemen, aber auch ein großes Risiko in Geschäftsbereichen und sowas sind, dass Menschen auf KI vertrauen, weil das psychologisch interessant ist, darauf zu vertrauen. Also wir haben schon ein Problem, dass wir durch die Corona-Zeit, wo wir sehr viel mit Headsets arbeiten, wenn wir Sprache sehr nah am Kopf empfangen oder wenn es etwas sehr nahe ist, vertrauen wir dem eher, als wenn es weit weg ist. Das heißt, also wenn ich mit jemandem mit Kopfhörer telefoniere, finde ich das grundsätzlich schon vertrauensvoller, was sehr gut ist für unseren Podcast, weil alle Headsets aufhaben und es damit alle einigermaßen vertrauen, hoffe ich. Und unseren Podcast bitte immer mit Kopfhörern hören. Was aber auch heißt, wenn ich anfange mit ChatGPT zu sprechen oder mit anderen und ich dabei einen Kopfhörer aufhabe, dass die, zum einen ist diese menschenähnliche Interaktion, die ich dort führe, natürlich schon etwas, was einen sehr vertrauensvoll stimmt. Dann diese bestärkende Sprache, die diese Chatbots verwenden. Also immer sagen, ja, ist eine gute Idee, aber man könnte es auch noch so sehen oder so etwas. Aber immer erstmal dieses Positive rausstellen. Was natürlich aber dazu führt, dass wir ein sehr großes Vertrauen aufbauen, das eigentlich nicht wirklich kein Fundament bietet. Also dieses Vertrauen ist nicht gerechtfertigt in der Form, wie wir das dem System entgegenbringen. Also wenn ich medizinische Fragen mit KI diskutiere, kriege ich zwar tolle Antworten, weil medizinisch solche Daten sehr gut strukturiert sind, es wahnsinnig viele Dokumente gibt und Medizin wird ja im Prinzip auch schon so lange wie Informationsverarbeitung bearbeitet. Also ist ja die Informationsverarbeitung hat ja vor 4000 Jahren vor Christus angefangen und Medizin damals auch, als man überlegt hat, warum sterben eigentlich so viele Kinder bei der Geburt und so viele Frauen und dann angefangen hat, das zu dokumentieren. Das ist ja die Grundlage unserer Sprache und allem. Aber es ist halt sehr gut strukturiert. Es gibt sehr, es gibt eine sehr gewählte Fachsprache, die man nutzt. Das heißt, man gibt gute Antworten, die auch überzeugend klingen. Aber die müssen nicht funktionieren, weil es eine Assoziation ist aus dem, was im Netz verfindbar war. Und nicht, weil es eine physiologische Ausbildung begründet, dass man weiß, dass diese Symptome mit einer bestimmten Ursache oder so auftreten müssen und dass es deswegen eine gute Idee ist, folgende Therapie zu machen.
Aber es ist nochmal ein wirklich schönes Beispiel, was du gerade beschrieben hast, sowohl für eine wahnsinnige Chance als auch eine wahnsinnige Gefahr. Also die Chance ist ja, dass zum Beispiel auch gerade Menschen, die nicht gut mit Computern klarkommen, sagen wir mal jetzt Leute, die beispielsweise aus einem älteren Semester sind und sich schwer tun mit einer Computerbedienung oder Leute, die einfach nicht die Zeit haben, sich mit Computern auseinanderzusetzen, jetzt sehr viel einfacher mit einem Computer interagieren können, was total praktisch ist, also so Chatbots auf Seiten, die einem weiterhelfen, oder Vorschläge für Benutzung von irgendwelchen Programmen. Und die Gefahr dran ist aber ja gleichermaßen, dass den Leuten einfach nicht bewusst ist, was da die Grenzen sind, eben weil das so naheliegend ist, sich damit auseinanderzusetzen, weil das wirkt wie die Kommunikation mit einem richtigen Menschen, oder?
Das fasst es ganz gut zusammen. Also ich würde noch ein bisschen weitergehen. Also ich sehe eine ganz, ganz große Chance darin, dass wir mit der KI eine skalierbare Form dessen haben, Menschen auch auszubilden in beispielsweise auch IT-Sicherheit oder Cybersecurity, nicht im Sinne von, dass sie anschließend Experten sind, aber dass sie vielleicht ein Grundverständnis dafür bekommen, warum man sich mit dem Thema beschäftigen muss oder was vielleicht die dümmsten Fehler sind, die man machen kann. Und dass man eben an der Stelle schon ein bisschen anfängt, auch zu lernen. Das Problem ist, dass die Dummheit der Menschen keine Grenzen kennt und deshalb ja auch relativ viele Passwortvorschläge an ChatGPT und Co. gesendet werden, um zu fragen, sag mal, wie ist denn das? Ist es ein gutes Passwort oder nicht?
Da haben wir auch gleich wieder wunderbar Anschluss von einem Angriff auf KI oder Gefahren von KI, sagen wir so, dass KI dazu verleitet, dass man ihr Daten weitergibt, die eine KI vielleicht nicht haben sollte. Auch unter dem Aspekt, dass die KI ja durchaus vielleicht auch weiterhin lernt mit den Informationen, die sie bekommt, die man ihr gibt mit den Prompts und so weiter. Und wenn ich jetzt da personenbezogene, persönliche oder Firmengeheimnisdaten reinfütter, das halt potenziell nicht mehr in meiner Hand ist. Das ist, glaube ich, was auch manchen Leuten nicht so unbedingt bewusst ist. Wir hatten es, glaube ich, vorhin, das Halluzinieren von KIs, dieses durchaus logisch klingende, logische und plausibel klingende Antworten, die es dann nicht sind, vielleicht sogar mit Quellen, die einem gegeben werden, die dann aber letztendlich nicht das beinhalten, was in der KI-Antwort steht, die einem gegeben wurde. Was haben wir denn noch an Chancen oder an Gefahren von KI, wenn man es versucht, jetzt mal auch ein bisschen abstrakt auf einen Punkt zu bringen? Was hatten wir denn schon? Wir hatten jetzt an Chancen, diese Vereinfachung, diese Skalierung.
Ja, was man bei KI wirklich verstehen muss, ist, es ist ein ganz tolles Mittel, wenn man sich auskennt und ein Grundverständnis dafür hat, ob die Antwort richtig oder falsch sein kann.
Jetzt sagst du ja wieder, dass ich mich auskennen muss. Ich dachte, das ist dafür da, dass ich mich nicht auskennen muss damit.
Aber es ist eine tolle Unterstützung für Fachkräfte, auf einer höheren Skala mehr zu machen, in schnellerer Zeit umfangreiche, komplexe Probleme zu lösen, vielleicht auch Themen mal zu behandeln, in denen sie sich nicht perfekt auskennen, wo ein bisschen Grundwissen fehlt, um da auch ein bisschen tiefer einzusteigen, erste Ansatzpunkte zu bekommen. Es gibt viele, viele verschiedene Aspekte, die man da sehen kann, aber das, also wenn es eine fachliche Kompetenz gibt, dann ist es eine sehr, sehr große Hilfe. Ich finde, dass die KI, wie wir sie heute in diesem Schnittstellen, also mit dieser, ich interagiere damit kennenlernen, ist das wirklich in Richtung eines Assistenten, dem man, wenn man sehr gut weiß, was man will, auch dann Informationen bekommt. Aber grundsätzlich müssen wir KI, wenn wir sie mal nicht in diese reine Schnittstelle Chatbot sehen, eher so verstehen wie ein Hund, der mit einem sehr speziellen System Probleme lösen kann, die wir Menschen nicht lösen können in der Zeit, also wie Geruchsprobleme beim Hund, und der eben dann in der Lage ist, oder die Hunde, die in der Lage sind, Menschen in Katastrophenlagen unter Häusern zu finden, was ein Mensch nicht könnte, Drogen zu finden, Geld zu finden, all diese Geschichten. Es gab während der Corona-Zeit, gab es so Hunde, die wurden darauf trainiert, infizierte Patienten als Menschen zu identifizieren, die das mit einer höheren Zuverlässigkeit gemacht haben als die Tests, die zur Verfügung standen. Das ist ein System, wir wissen grundsätzlich, wie es funktioniert. Wir trainieren dieses System, aber wir sorgen auch dafür, dass es trainiert bleibt. Das heißt also, wenn ich einen Drogenhund habe, verstecke ich regelmäßig Drogen, damit der Hund eine positive Bestätigung hat. Wenn wir das übertragen auf, was brauchen wir bei der KI? Naja, wenn wir KI einsetzen, müssen wir auch immer daran denken, dass die Basis, auf der die KI entscheidet, immer noch aktuell ist. Und dafür muss es jemanden geben, der verantwortlich ist im Unternehmen oder in der Behörde oder wo auch immer wir es dann auch einsetzen mögen. Das heißt, wir brauchen sowas wie den KI-Hundeführer, der also beispielsweise in einer Personalabteilung auch die Art von Bewerbungen der KI präsentiert, die üblicherweise nicht im Alltag eintreffen, damit die KI nicht etwas entwickelt wie bei uns werden keine Frauen eingestellt, weil es gab keine weiblichen Bewerber in den letzten 3 Jahren und deshalb passt das Muster nicht zu dem, was wir eingestellt haben im Unternehmen. Und das heißt, das eben zu verstehen, dass wir Positivbeispiele brauchen, die bestärken und dass wir bei der KI aufpassen müssen, dass es immer noch so entscheidet, wie wir wollen. Das heißt, es ist nicht so ein problemloser Einsatz, einfach nur zu sagen, hier ist eine KI, die nutze ich einfach.
Das heißt, wie du es jetzt eigentlich gerade zusammengefasst hast, KI wird uns nicht Arbeitskräfte ersetzen, immer die große Hoffnung, mit KI können wir hier Stellen ersetzen, sondern hilft im Prinzip den Stellen, die ich habe, dem Fachpersonal, das ich habe, besser skalierbar die Aufgaben besser zu erledigen.
Ja.
Okay, damit wäre dann noch die Frage geklärt, ob die man so oft und so gerne hört, ob KI denn jetzt Stellen ersetzen kann, Menschen ersetzen kann in irgendwelchen Berufen. Kann sie nicht, man braucht immer noch die Leute, die Ahnung haben, aber es ist eine sehr gute Unterstützung, wenn man weiß, wie man es behandelt.
Man ersetzt nicht grundsätzlich Funktionen im Unternehmen, aber natürlich, wenn man Menschen produktiver macht, kann es auch sein, dass eben weniger in einem Unternehmen notwendig sind. Aber wenn wir es mal positiv sehen in die Richtung auch gerade von Cybersecurity, dort ist ja ein riesiger Fachkräftemangel, den wir haben. Und da ist natürlich die große Chance, dass wir dort besser durchnavigieren können mit KI und der Unterstützung von Experten durch KI, als wenn wir eben nur auf die Menschen angewiesen wären, die eben mit klassischer Software arbeiten müssen.
Ja, und wenn die Angreifer aufrüsten mit KI, dann haben wir natürlich dementsprechend auch vielleicht mehr Angriffe und hochwertigere Angriffe. Das heißt, wir haben auch mehr, gegen das wir uns verteidigen müssen, was wir natürlich dann skalierbar machen müssen, also irgendwie unsere Verteidigung skalierbarer machen müssen, was dann eben zum Beispiel mit KI funktionieren kann.
Wir sollten jeweils mal anfangen, richtig zu investieren in den Bereich KI als Abwehr von Cyberangriffen aufzurüsten, damit wir nicht gegen die Angreifer verlieren, weil die tun das schon seit vielen Jahren jetzt.
Ich sage mal, mittlerweile hat jedes größere Sicherheitsprodukt eine KI-Funktion und KI-Unterstützung. Wie viel die jetzt tatsächlich bringen, möchte ich an der Stelle nicht bewerten. Dazu fehlt mir dann auch die Erfahrung mit dem und der Vergleich zwischen den Systemen.
Aber wäre das jetzt nicht ein schöner Abschluss auch für unsere Sendung, dass wir eigentlich mit einer positiven Perspektive rausgegangen sind und gesagt haben, ja, KI kann destruktiv sein, aber es kann uns auch an Stellen helfen, wo wir vielleicht nicht ganz das volle Bild von irgendwas haben und unser Bild ergänzen. Wenn ich das so zusammenfassen darf, Ingo, würdest du mir zustimmen?
Ich stimme dir voll zu. Ich würde es immer so sagen, wir sind jetzt an einer Stelle bei der KI angekommen, wo wir zum ersten Mal wirklich darüber nachdenken können, dass wir einen Effizienzgewinn durch Digitalisierung erreichen können.
Wow.
Das nicht ist, nur zusätzliche Arbeit.
Das klingt tatsächlich mal wirklich positiv, wenn man darüber nachdenkt. Vor allem, wenn man darüber nachdenkt, dass wir das eigentlich schon seit Jahren versuchen, aber bisher nie geschafft haben. Aber gut, dann ja, ist das ein wunderschönes Schlusswort und ich würde sagen, das war die Sicherheitslücke zur KI als Brandbeschleuniger. Ihr könnt die Sicherheitslücke wie immer überall dort finden, wo ihr Podcasts hört und auf unserer Webseite. Der Link zu unserer Webseite und zu den weiterführenden Inhalten dieser Folge findet ihr in den Shownotes, genau wie die Links zu den Artikeln, die wir hier angesprochen haben und weitere Links. Und Links zu Social Media. Empfehlt den Podcast gerne weiter und bewertet uns da, wo ihr uns auch hört, damit uns auch andere leichter finden. Die Sicherheitslücke ist ein Podcast der Hamburg Open Online University und die Kapitelbilder kommen wieder von Anne Vogt, die diese tollen Bildchen immer zeichnet. Die Produktion übernimmt, wie auch schon mehrfach heute erwähnt, Christian Friedrich. Vielen Dank an beide. So, wir verabschieden uns und bis zur nächsten Folge. Monina Schwarz,
Ingo Timm
und Volker Skwarek.